Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Buch für. Mein Name ist Marieke und in diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen über jeweils drei Bücher, die eine ganz besondere Bedeutung für ihr Leben und für ihre Kreativität hatten. Mein heutiger Gast ist der Slam-Poet und Autor Florian Stein. Florian steht seit 2015 auf der Bühne und war 2018 und 2019 auch bei den deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften dabei. Anfang 2020 erschien schließlich sein Buchdebüt Zwischenmenschlichkeit im Lektura Verlag. In der heutigen Folge sprechen wir über die Bücher Unterwegs von Jack Kerouac, Haben oder Sein von Erich Fromm und Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Wir reden darüber, worum es in den Büchern geht, was das Spannende an ihnen ist und selbstverständlich auch darüber, für wen diese Bücher sonst noch interessant sein könnten. Wir reden über das Reisen, über Minimalismus und ganz allgemein über das Schreiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, alles im Lot soweit.
Also erzähl, du bist ein bisschen im Stress wegen Umzug und so weiter.
Ja, genau. Heute ist eine neue Küche gekommen. So halb aufgebaut jetzt. Aber es wird.
Okay, sehr schön. Wollen wir direkt starten?
Ja, klar, gerne.
Das erste Buch, das du mitgebracht hast, das ist auch das erste von den dreien, das du gelesen hast du gemeint?
Ja, ich dachte, wir machen das in der Reihenfolge, vom Erkenntniswert, vom Alter her, irgendwie so. Soll ich es einfach mal vorstellen direkt?
Ja, gerne.
Okay, also das erste Buch ist Unterwegs von Jack Kerouac oder On the Road im Englischen, quasi der große Klassiker der Beat Generation, könnte man sagen. Mhm. Die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Es geht um Sal Paradise, ein Tramper, der so durch die Staaten trampt und dabei verschiedene Leute trifft. Der Antagonist ist Dean Moriarty, mit dem er sich immer wieder austauscht über das Leben. Und es geht viel um Jazz und die Straße und Drogen. Ja, die guten Sachen.
Es ist so ein bisschen einfach ein Roadtrip, oder?
Ja, ganz genau. Quasi der Inbegriff des Roadtrips, könnte man sagen, ja.
Mhm. Sind die beiden denn selber auch Musiker oder sind die quasi nur Konsumenten, in Anführungszeichen?
Die sind tatsächlich nur Konsumenten. Also es geht schon auch um Jazz als Musik, aber es geht auch viel um Jazz als Gefühl, sage ich mal. Das ergibt heutzutage natürlich nicht mehr so viel Sinn, aber früher waren die Leute ordentlich am Jazzen. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, also die Beat Generation, das war ja so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ne?
Ja, genau. 50er, 60er Jahre, ja. Die goldenen.
Gibt es denn noch so eine Art Ziel, also so eine vorantreibende Handlung, oder ist es wirklich nur so dieses Rumfahren und das Leben genießen?
Tatsächlich ist es in erster Linie das Rumfahren und das Leben genießen. Und es geht halt um Gespräche. Es passieren natürlich auch Dinge. Also dieser Hauptcharakter, der trennt sich auch mal von seinem Antagonisten und landet dann auf einer Farm, arbeitet da und lernt dann eine Frau kennen, ist dann bei der. Und irgendwann geht es dann aber wieder auf die Straße.
Ja, okay. Du hast ja mir davor gesagt, dass das Buch in dir so Fernweh ausgelöst hat. Da habe ich gerade eben gedacht, was ich jetzt am Anfang nicht erwähnt habe, war ja, dass du eine Zeit lang oder ziemlich lange sogar eben auch als Slam-Poet unterwegs warst, quer durch Deutschland. Mhm. Das heißt, du hast ja eigentlich dieses Roadtrip-mäßige Künstler-Dasein auch gelebt. Hat das ein bisschen dein Fernweh gestillt oder kann man das so nicht behaupten?
Gute Frage eigentlich. Also ich glaube, dass das wirklich inbrünstige Fernweh, das lässt sich per se nicht stillen. Also sollte es ja nicht, weil dann wäre es ja wirklich nicht dieses, das Unterwegssein, nenne ich es mal. Weißt du? Also du musst das halt immer weitermachen. Das Slam, ja, das hat es nicht gestillt, aber auf eine Art und Weise gesättigt. Weil okay. du halt, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du jetzt auf eigene Faust dahin unterwegs bist, wo du gerade hin möchtest, oder wenn du zu einem Termin fahren musst, also zu einem Slam-Auftritt jetzt.
Ja, okay.
Konkret.
Aber du hast wahrscheinlich auch dann in der Zeit, wenn du viele Auftritte hattest, gar nicht so viel von den Städten gesehen, oder?
Nee, leider nicht. Also ich habe schon immer geschaut, dass ich zumindest vom Bahnhof zur Location gelaufen bin, sage ich mal, wenn es möglich war. Also teilweise sind da auch lustige Sachen passiert. Ich bin mal durch so einen riesengroßen, ewig langen Wald gelaufen, weil ich mich verlaufen habe bei einem Auftritt. Und habe dann zumindest den Wald der Stadt gesehen. Aber tatsächlich so, was Architektur und so anbetrifft, leider weniger.
Okay. Bist du da noch pünktlich gekommen?
Ja, ich war schon den Abend vorher da, zum Glück. Okay, es war alles gut. Die Leute waren echt erstaunt, als ich dann trotzdem 2 Stunden später als angekündigt da war und komplett, ich bin natürlich auch hingefallen, muss ich ehrlicherweise sagen, komplett mit Matsch bedeckt. So. Aber ich bin angekommen.
Das klingt jetzt schon eher wie ein Abenteuer, ne?
Naja, ich versuche mir immer aus allem das Abenteuer zu suchen.
Ah ja, cool. Aber hättest du jetzt auch nochmal Bock, loszuziehen quasi und vielleicht auch durch Deutschland oder auch durchs Ausland so zu touren? Vielleicht nicht unbedingt wegen Auftritten, aber einfach dieses Fernweh auszuleben?
Du meinst das Unterwegssein?
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall, also immer. Okay. Es ist halt natürlich jetzt ein gewisser Umstand in der letzten 2 Jahre dazwischen gekommen. Mhm. Aber sonst wäre ich definitiv wieder verreist. Also das ist auch was ich, ja tatsächlich, seit ich das Buch gemacht habe, gelesen habe, immer wieder gemacht habe, einfach mal den Rucksack zu nehmen und mal eine Woche, wenn es geht, abzuhauen, irgendwo hin.
Ah, cool. Also hat dich dazu das Buch dann motiviert?
Ja, das, also ich meine, ich muss noch dazu sagen, so die Geschichte hinter dem Buch ist, das hat meine beste Freundin mir geschenkt früher, mit der ich Abitur gemacht habe, und die war schon immer so eine richtige, ja, eine Tramper-Seele, könnte man sagen. Okay. Das ist ein blödes Wort irgendwie, aber das war halt so die erste Person, die in Vietnam war und dann irgendwie danach nach Portugal, wo ich auch vorher noch nie war, und da dann ganz viel Zeit verbracht hat, und ich habe das immer krass respektiert und das hat mich auch super fasziniert. Und in diesem Buch, das sie mir geschenkt hat, hat sie halt vorher auch, also die erste Seite vollgeschrieben, wo es quasi nur ums Unterwegssein geht, aus ihren Gedanken heraus. Und manchmal lese ich mir das durch und dann entfacht es immer noch dasselbe Feuer in mir.
Cool. Cool. Ja, als du es gerade erzählt hast, dass sie so die erste war, die so richtig, ja, wahrscheinlich auch so Backpacker-mäßig unterwegs war, auch wahrscheinlich im ferneren Ausland. Das ist ja total interessant, finde ich, weil früher war das noch viel, viel besonderer. Also heute ist es natürlich auch immer noch cool, wenn man so ins Ausland geht, auch für längere Zeit. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ich komme halt aus einer Kleinstadt oder von einem kleinen Dorf, und da war das total krass, als man von der ersten Person gehört hat, dass die nach Australien gegangen ist, so für einen Monat oder so. Und heute ist das ja bei jedem zweiten so, sozusagen nach dem Abi. Und trotzdem ist es halt diese Leidenschaft. Ja, finde ich irgendwie spannend, wenn man sich überlegt, dass das früher vielleicht noch mal schwieriger auch war.
Mhm. Ja, war bei uns ganz genauso. Also Kleinstadt und weiß nicht, ich bin manchmal mit meinen Eltern nach Schleswig-Holstein gefahren. So. Aber also so die Existenz anderer Kontinente als Möglichkeit, die bereisen zu können, das hat sich mir, bis ich 19 war oder so, überhaupt nicht erschlossen. Also dass das geht. Und die hat mir das so ein bisschen möglich gemacht, könnte man fast sagen. Und dieses Buch auch.
Warst du auch mal mit ihr zusammen unterwegs?
Ja, wir waren 3 Monate in Indonesien.
Ach, cool.
Das war auch echt spannend. Wir haben uns dann irgendwann getrennt quasi und sind dann beide auf eigene Faust los, was für mich auch super aufregend war, weil das halt dann das erste Mal auf einem anderen Kontinent für mich alleine war. Aber es hat alles gut geklappt. Ich habe viele nette Leute getroffen.
Das ist ja gemeint, in dem Buch geht es auch viel darum, irgendwie so Jazz zu hören. Und ist das dann der Inhalt der Reise? Also geht es viel darum, die Kunst zu konsumieren?
Nee, eigentlich eher nicht. Also es geht wirklich in erster Linie darum, die fahren immer irgendwo hin zu irgendwelchen Leuten. Man muss halt sagen, also alle Personen in dem Buch, die vorkommen, oder ich weiß nicht, ob alle, aber der Großteil der Leute spiegelt halt irgendwelche Leute aus der Beat Generation, also aus der Szene wieder und vertritt deren Meinung. Also Ginsberg ist ja zum Beispiel auch ein ganz präsenter Charakter, der auch in dem Buch sehr, sehr viel vorkommt, aber halt unter einem Pseudonym. Und es geht halt eher zweitrangig um die Handlung und in erster Linie um die Gedanken, so würde ich sagen.
Um die Gedanken zum Reisen dann.
Um die Gedanken zum Reisen, zum Leben aber auch und das Leben als Reise zu begreifen. Es geht aber natürlich auch viel um gesellschaftliche Konventionen und die zu brechen.
Inwiefern dann um gesellschaftliche Konventionen?
Naja, also einfach so die ganz simpel, dass man nicht sich einen Partner oder eine Partnerin sucht, heiratet, Kinder kriegt, arbeitet und stirbt. Gut. Also, weißt du, platt gesagt so, ja. Aber das ist ja, also heutzutage ist es ja, ist es immer noch die Norm, aber die Leute schauen nicht mehr so verständnislos, wenn man die nicht auslebt. Also ja, es gibt so die Möglichkeit, was anderes zu machen, aber in den Zeiten war das halt noch nicht so.
Ja, wobei wahrscheinlich gerade da eben dann schon so eine Generation aufgewachsen ist, die das noch ein bisschen mehr so gelebt hat.
Wahrscheinlich die erste nach dem Krieg, ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Also es ist aber, glaube ich, halt auch so, dass dieses Buch tatsächlich das entfacht hat. Also
generell in der Generation, meinst
du? Ja, genau, in dieser Generation, dass sie losziehen wollte und was machen wollte. Wahrscheinlich hat es auch ein bisschen mit zum Hippietum geführt, tatsächlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also zumindest waren die Beat Generation Leute dann im Nachhinein auch Akteure in der frühen Hippie-Bewegung. Und es ist aber trotzdem so, dass also dieses Buch war halt super, super populär und wurde von tausenden jungen Menschen gelesen. Und Kerouac hat das aber überhaupt nicht gefallen. Also er hat sich sehr missverstanden gefühlt darin, wie das Buch aufgenommen und gelebt wurde. Denn das ist halt auch ein bisschen vor dem Hintergrund von einer buddhistischen Weltanschauung oder der Erkundung von buddhistischer Weltanschauung geschrieben. Und das haben halt die kleinen Kapitalismus-Kids überhaupt nicht so gesehen. Und das tatsächlich hat dieses Buch dann im Nachhinein Kerouac auch ziemlich zerstört.
Inwiefern?
Der ist daran zugrunde gegangen, dass sein Traum, wie dieses Buch oder was dieses Buch vermitteln sollte, dass der nicht aufgegangen ist. Und dann hat er halt stark angefangen zu trinken und auch nicht wirklich mehr großartig viele Sachen danach geschrieben und ist dann relativ jung verstorben tatsächlich.
Okay, krass. Du hast ja selber auch schon ein Buch veröffentlicht und auch jetzt das zweite geschrieben sozusagen. Hast du da auch so eine Erwartungshaltung, wie das Buch aufgenommen werden sollte?
Boah, sehr, sehr schwierig. Also bei dem ersten Buch, das ich veröffentlicht habe, das war halt letztes Jahr am Anfang der Pandemie, also so tatsächlich Anfang März. Und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das mehr einfach rezipiert wird. Aber dadurch, dass halt so diese große Zäsur in allem war, ist das halt einfach ein bisschen untergegangen. Ja. Vielleicht rede ich mir das aber auch nur ein. Ich weiß es nicht, aber so bei dem zweiten Buch, das ist halt, glaube ich, so eine ganz generelle Frage danach, warum man schreibt, würde ich sagen.
Hast du darauf eine Antwort, warum du schreibst?
Ganz kurz und bündig würde ich sagen, also ich schreibe, um zu vermitteln. Und was ich vermitteln möchte, unterscheidet sich natürlich darin, was ich schreibe. Also weiß nicht, jetzt bei dem neuen Buch geht es zum Beispiel um Verständnis zwischen Generationen auf der einen Seite, aber auch um die Frage hinter dem Determinismus oder dem vermeintlichen Determinismus, ob alles irgendwie vorherbestimmt ist oder irgendwas unsere Fäden zieht oder ob es da gar nichts gibt, also auch Existenzialismus.
Ist das jetzt ein Roman oder ein Sachbuch? Oder
das ist ein Roman jetzt, das neue Buch, ja.
Genau. Kannst du da schon was sagen, wann es erscheint?
Nee, leider noch nicht. Ich hoffe Ende nächstes Jahr, aber könnte auch Anfang übernächstes Jahr werden.
Ja, okay.
Das Buch ist halt fertig quasi. Ich bin in der Überarbeitung, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich was rausgeschickt habe, sag ich mal.
Okay, cool. Eigentlich eignet sich gerade dieses Thema des Buddhismus und dieser ganzen Hippie-Generation, was du angesprochen hast, ganz gut, um zum zweiten Buch überzuleiten. Das ist von Erich Fromm, Haben oder Sein.
Genau. Haben oder Sein ist quasi ein philosophisches Buch, ein Sachbuch, in dem es quasi um die Lebens- und Denkweise in unserer Gesellschaft geht, in unserer heutigen Gesellschaft in Anführungszeichen, weil es ja auch schon ein bisschen älter ist jetzt mittlerweile, das Buch.
1976 ist das erschienen.
Ja, genau, also ein bisschen überholt, aber tatsächlich nicht sehr überholt. Also es ist halt quasi eine Auseinandersetzung mit Materialismus.
Genau, auch einfach geprägt durch diese Konsumkritik und so weiter, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Inwiefern beeinflusst dich das jetzt so in deinem Privatleben? Also würdest du dich als Minimalist bezeichnen oder ja, was hat das Buch so mit dir gemacht?
Also nachdem ich das gelesen habe, war ich auf jeden Fall super angetan von Minimalismus. Das war auch noch bevor das ein großes Ding wurde und es da eine Netflix-Doku zu gab. Also ich habe mir einfach mein Leben angeschaut und meine Umgangsweise mit Materiellem und habe festgestellt, dass ich oftmals viel zu viel daran hänge. Nicht mal unbedingt, was für Marken ich trage, aber zumindest, dass ich sehr darauf achte, was für Marken andere tragen. Aber halt auch sowas wie, habe ich ein Auto? Wie viele CDs habe ich? Habe ich eine ordentliche CD-Sammlung? Wie viele Klamotten muss ich mir noch anschaffen? All die kleinen Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen kann.
Ich finde, du hast da gerade was voll Wichtiges gesagt. Also dieses Ansammeln von Dingen, aber nicht für sich selber, sondern eher für andere. Oder wie du ja gesagt hast, so, dass du eher bei anderen darauf achtest.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie, man identifiziert die Dinge mit den Personen, denen sie gehören, automatisch. Und das ist eigentlich vollkommener Quatsch, weil alle Dinge sind halt so super vergänglich. Und die Leute natürlich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Also Vergänglichkeit im Sinne von einer Lebensspanne oder Vergänglichkeit im Sinne von, das fällt runter und ist kaputt.
Ja, voll. Du hast es gerade mit der CD-Sammlung gesagt. Bei mir ist es tatsächlich auch bei Büchern so. Und das, obwohl ich ja echt gerne und viel lese. Aber bei mir kam auch irgendwann der Punkt, vor ein paar Jahren habe ich mich halt auch mehr mit Minimalismus auseinandergesetzt. Tatsächlich auch beim Reisen. Da habe ich dieses Buch gelesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du die Doku meintest, weil ich glaube, mittlerweile gibt es einen Haufen Dokus über Minimalismus. Aber da gab es doch diese Serie.
Marie Kondo, oder?
Ja, genau, genau. Und noch bevor es diese Serie gab, hatte ich dieses Buch gelesen. Und mich hat das damals auch total begeistert, beziehungsweise auch schockiert. Das ist ja so ein schmaler Grat irgendwie. Und seitdem bin ich zum Beispiel so in meiner Büchersammlung total strikt, so, was das angeht, welche Bücher bei mir bleiben dürfen sozusagen. Das ist aber auch so eine Entwicklung, die ich gemacht habe, zumindest was den Minimalismus angeht. Weil es gibt ja echt so Leute, die besitzen gar nichts mehr. Das finde ich halt richtig krass.
Ja, voll.
Aber ich sehe es halt eher so als die Aufgabe zu entscheiden, was einem wirklich wichtig ist. Und das kann man ja dann auch besitzen. So.
Ja, genau. Also so handhabe ich das auch. Mittlerweile habe ich schon wieder ein paar mehr Sachen. Das war halt auch so eine Zeitspanne. Ich habe das erste Buch gelesen, also unterwegs, und war voll auf Reisen und Backpacken. Und dann ist es halt automatisch, glaube ich, so. Ne? Wenn du mal siehst, wie du wie viel du in einem Monat eigentlich brauchst, wenn du nur einen Rucksack hast, also beziehungsweise wie wenig du eigentlich brauchst, dann denkst du dir, ja gut, dann brauche ich zu Hause eigentlich auch nicht mehr so viel.
Ja, ja. Und dann ist man wieder zu Hause.
Ja, genau. Und dann ist plötzlich wieder irgendwas da.
Ja, ich kenn's.
Aber also was so von dem Buch für mich geblieben ist, ist zumindest so ein bewusster Umgang mit Dingen, sage ich mal. Genau, dass ich halt auch ab und an mal in meinen Kleiderschrank gucke und schaue, okay, kannst du da vielleicht was von spenden? Was hast du lange nicht mehr angehabt? Was brauchst du nicht?
Ja, voll gut. Hat sich das bei dir durch Corona ein bisschen verändert? Weil ich habe bei mir ein bisschen das Gefühl, vielleicht zur Erklärung, weil ich halt einfach viel mehr Zeit zu Hause verbringen musste und so viele Sachen, wo ich davor dachte, ja, brauche ich nicht, will ich nicht, da denke ich mir jetzt manchmal so, naja, aber irgendwie ist ja auch ganz nett.
Naja, bei mir hat sich das eigentlich wenig verändert, würde ich sagen. Ich habe mir am Anfang eine PlayStation gekauft und die füllt viel aus, sag ich mal. Also wenn ich denke, mir irgendwas kaufen zu müssen oder so, dann spiele ich eine Runde PlayStation und dann ist eigentlich auch egal.
Ach so, so als Bewältigungsstrategie sozusagen. Ja,
die füllt die Leere.
Ah, okay. Mhm. Ja, wenn es funktioniert, ist doch cool.
Ja, doch. Ja, mal schauen, wie es jetzt in der neuen Wohnung wird. Also, ich bin halt mit meiner Freundin zusammengezogen und die hatte auch nicht super viel Kram gehabt, aber schon ein bisschen mehr als ich. Aber es sind trotzdem noch so Leerstellen hier.
Was meinst du mit Leerstellen? Also, meinst du jetzt so für Deko oder so?
Ja, genau, große Flächen, die einfach leer sind.
Ja, genau, das meinte ich tatsächlich bei mir auch. Also so Sachen, wo ich mir davor immer dachte, gut, ich habe halt davor auch in einer WG gewohnt, da habe ich das mit der Deko sowieso nicht so praktiziert. Und jetzt habe ich halt auch eine Wohnung und ja, in meinem Homeoffice und dann denke ich mir, ja, aber ach, so eine Vase. Wobei man sie natürlich eigentlich nicht bräuchte.
Ich finde, also wo du Vase sagst, so Pflanzen kann man, glaube ich, echt nie genug haben.
Ich habe richtig viele Zimmerpflanzen. Aber ich habe tatsächlich jetzt so überlegt, ob ich mir so eine Tischdecke kaufe und so. Weil ich, glaube ich, vor einem Jahr oder ja, vielleicht eher vor zwei oder so mir gedacht hätte, ja, brauche ich nie.
Ja, eine Tischdecke weiß ich auch nicht.
Mal schauen, aber ich mache das halt jetzt auch immer so, wenn ich so einen kurzen Anflug von, ja, vielleicht könnte ich das brauchen, dann warte ich einfach immer noch.
Ja, guter Trick. Auf jeden Fall.
Und dann brauche ich es oft doch nicht mehr.
Ja, oder halt doch, ne?
Oder halt doch, aber dann ist es ja auch gut überlegt und dann ist ja auch in Ordnung.
Genau, finde ich auch. Also ich meine, in dem Buch, da geht es ja auch nicht darum, dass man gar nichts haben sollte, ne? Sondern, dass man sich halt bewusst mit dem auseinandersetzen soll, was man hat. Und was wir noch nicht genannt haben, was halt die andere wichtige Seite ist, was man isst. Also deswegen heißt es ja haben oder sein.
Also isst mit einem S.
Ja, genau. Genau, was du seinst, quasi. Oder was du am Sein bist. So.
Oh Gott.
Oh, ganz schnell. Ja. Nee, genau. Aber halt, was Erich Fromm ja oft nennt, ist quasi die Entfaltung des inneren Potenzials. Und das fand ich auch immer einen ganz interessanten Gedanken, dass er sagt, wenn du zu viele Dinge hast, hast du zu viel, das dich beschäftigt. Und das hindert dich daran, der zu sein oder die zu sein, der du eigentlich wirklich bist oder sein könntest. Und das ist so ein Gedanke, den finde ich auch ganz elementar für unsere Gesellschaft. Denn die Leute klammern sich. Also es klingt immer so ein bisschen abgeschmackt, wenn man über diese Dinge redet, aber es ist ja wirklich so, dass sich der Großteil der Menschen klammert sich halt an Statussymbolen, ganz simpel gesagt. Autos, was weiß ich, was kann man sich Teures holen? Handys, Klamotten, und die Leute machen so unfassbar viel davon abhängig, diese Dinge zu erreichen, dass sie komplett vergessen, was eigentlich dabei verloren geht, zwischendrin.
Ja. Ja, es ist ja auch immer dieser Punkt, wofür man arbeitet zum Beispiel. Ne? Also arbeitet man dann wirklich nur dafür, um sich dieses Auto zu kaufen? Oder sollte man halt eher dafür arbeiten, um der Mensch zu sein, der man möchte? Also womit man sich vielleicht identifiziert oder so.
Ja, ganz genau. Also halt die Frage danach, ob du arbeitest, um Geld zu haben oder ob deine Arbeit das ist, was du sein möchtest.
Ich meine, es ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also es gibt halt bestimmte Dinge, die muss man irgendwie finanzieren. Aber ich habe auch in der Vorbereitung jetzt auf die Folge irgendwie gelesen, dass sich Erich Fromm auch für so Mindesteinkommen und so eingesetzt hat, oder? Oder ausgesprochen hat.
Echt, tatsächlich?
Ich glaube schon, ja.
Also wüsste ich nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen. Würde ja auch passen.
Ja. Also, und dass er ja eben auch irgendwie auf die Arbeit bezogen, dass die Arbeit nicht für den kapitalistischen Staat sozusagen sein sollte, sondern eher für die eigene Entwicklung oder für die eigene
Entfaltung.
Entfaltung, genau.
Ja. Ja, genau. Also dementsprechend, ich glaube, Erich Fromm wäre definitiv ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens.
Ja.
Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann das auch nur unterstützen.
Das Grundeinkommen?
Ja, und Erich Fromm. Ja. Wobei man sagen muss, also Erich Fromm und besonders auch, ja, was heißt besonders auch, das andere bekannte Buch ist ja Die Kunst des Liebens halt, ne? Mhm.
Das wurde lustigerweise auch schon hier im Podcast vorgestellt.
Ach, witzig. Aber ist ja auch ein Buch, das einem sehr, sehr viel bringen kann, wenn man Bock drauf hat. Aber so die beiden Bücher, die haben mich auch ein bisschen tatsächlich nochmal gelehrt, außerhalb vom Studium Sachen kritisch zu lesen und beim Lesen zu hinterfragen. Denn was mir an Erich Fromm nicht so gut gefällt, ist halt sein krass christlicher Background. Also er ist ja halt sehr christlich erzogen worden und all seine Vergleiche oder der Großteil seiner Vergleiche, die er zieht, haben auch immer was mit dem Christentum zu tun. Und vor allen Dingen stützt er sich halt auch oft auf Meister Eckhart. Quasi ein mittelalterlicher Theologe-Philosoph, der irgendwo so auf der Schwelle von beiden agiert hat, in einer Zeit, in der das eigentlich nicht möglich war. Aber also, ich finde, dafür, wie fortschrittlich Erich Fromm ist, sind diese Dinge manchmal so ein bisschen antiquiert.
Okay.
Genau.
Gut, ich habe es jetzt leider nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wirklich da erwähnt wird. Oder ob er sich vielleicht auch nur darauf stützt, dass, weiß ich nicht, Jesus auch nicht viel hatte.
Ja, also an dem Buch ist es jetzt ein bisschen schwerer festzumachen, aber zum Beispiel in der Kunst des Liebens, da ist es ja natürlich auch so, dass er sagt, so die gute Beziehung, die gesunde Beziehung ist die zwischen Mann und Frau.
Naja, okay.
Weißt du, sowas halt, wo man sich denkt, ja komm, Alter. Also wird er jetzt 50 Jahre später wahrscheinlich auch nicht mehr so sehen und sagen.
Ja, das ist es halt, ne? Ich meine, man darf halt nicht vergessen, wann die Bücher geschrieben worden sind. Ich meine, gerade die Kunst des Liebens, das war ja in den 50er Jahren. Mhm. Das war halt, da war das Verständnis noch ganz anders. Aber ich weiß voll, was du meinst. Aber umso besser ist es ja, wenn wir heutzutage diese Bücher trotzdem lesen können, aber eben mit einem kritischen Blick auch.
Voll.
Oder dann auch lernen, diese in Anführungszeichen Weisheiten auf eine Art einzusetzen, die für uns heute stimmig ist.
Mhm. Ich finde es cooler, sag ich mal, was zu lesen, was ich geil finde und daran dann Dinge zu finden, die ich nicht geil finde, anstatt was zu lesen, was ich nicht geil finde und darin Dinge suchen zu müssen, die ich geil finde.
Ja, absolut.
Das ergibt Sinn, ne? Ja. So. Und das hat mich dieses Buch auf jeden Fall gelehrt.
Mhm. In die Kunst des Liebens geht es ja auch darum, dass man das Lieben lernen kann oder muss sogar. Ist das jetzt beim Haben oder Sein auch so, dass er sagt, man kann das lernen, konsumkritischer zu sein oder man kann lernen, mit weniger auszukommen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Buch ist auch in zwei Teile geteilt quasi. Es geht halt erstmal um das Haben. Und die Geisteshaltung des Habens oder des Besitzens, besser gesagt, um nicht wieder so coole Formen hier zu konstruieren. Und im zweiten Teil geht es halt um die Geisteshaltung des Seins. Und also es ist keine Anleitung, aber man kann es schon querlesen und sich ein bestimmtes Thema raussuchen. Zum Beispiel, weiß nicht, was haben wir hier? Hier geht es jetzt um Solidarität oder um Sünde. Mhm. Und sie schauen, was er dazu sagt und das dann quasi für sich verarbeiten.
Also es ist durch so Stichwörter quasi geteilt, oder?
Ja, also halt, es sind halt die Kapitel, ne?
Okay.
In jedem Kapitel gibt es dann nochmal natürlich viele Unterpunkte. Genau. Also ich sehe gerade, es sind sogar drei Teile. Also der erste Teil ist das Haben, der zweite Teil ist der Unterschied zwischen dem Haben und dem Sein und der dritte Teil ist das Sein.
Okay. Aber sagt denn Erich Fromm dann, dass es nur ein Entweder-Oder gibt?
Ich glaube, Erich Fromm wird eher dafür plädieren, dass es halt ein Prozess ist. Also, dass du durchaus auch in beiden Ebenen, also generell funktionierst du sowieso in beiden Ebenen. Du kannst nicht nur haben und, oder nur sein, denn du bewegst dich ja auch immer noch als Individuum in einer Gesellschaft, die halt auf eine gewisse Art und Weise funktioniert.
Ja, das ist so ein bisschen das, was wir schon angesprochen haben, ne? Also so eine gesunde Balance zu finden und auch etwas, was für einen selber funktioniert, jetzt auch beim Minimalismus zum Beispiel.
Genau. Ja, und dazu kommt halt ja, wie wir schon hatten, dass es in einer anderen Zeit geschrieben worden ist. Also wenn Fromm heute leben würde, würde er, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und auch erstmal verzweifeln. Denn unser Konsumverhalten und generell Kapitalismus haben sich ja auch auf vielerlei Arten und Weisen verändert.
Ja, das stimmt wohl.
Nicht zum Guten.
Ja. Er sagt doch auch irgendwie, dass die Menschheit ihre Einstellung eben zu Besitz und so weiter ändern muss, um zu überleben, oder? Oder irgendwie um weiterzukommen irgendwie. Das ist ja heute aktueller denn je, habe ich das Gefühl, weil gerade durch die Klimakrise und so weiter muss man ja viel mehr als noch früher vielleicht hinterfragen, was man alles konsumiert oder ob man das überhaupt konsumieren muss.
Jo, das stimmt allerdings. Ja, im Grunde ist es ja in der Tradition von Marx auch schon. Also der hat ja auch schon gesagt, dass der Kapitalismus sich zwangsweise irgendwann selber zerstören muss, womit er wahrscheinlich recht haben wird, wenn sich nichts ändert. Und ja, genau, ich denke auch, Haben oder Sein ist ein Buch, das noch wichtiger geworden ist. Mhm.
Wollen wir zum dritten Buch übergehen?
Ja, gerne.
Das Buch heißt Unendlicher Spaß.
Genau, Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Bei dem Buch ist es wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, worum es geht. Also es ist halt ein irre dickes Buch. Das Buch an sich sind, glaube ich, 1300 oder 1400 Seiten und dann sind aber auch nochmal 300 Seiten Anmerkungen dabei.
Okay.
Die können 20 Seiten lange Beschreibungen sein über irgendwas oder es gibt hier auch so eine, weiß nicht, 10 Seiten lange Filmliste von Filmen, die es nicht gibt. Und manchmal ist es aber halt auch einfach nur ein kurzer Satz wie, nee, war nur ein Spaß oder sowas.
Okay, also im Sinne von Fußnoten?
Ja, genau. Die sind aber, also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber die sind hinten im Buch. Also man liest das und hat überall quasi kleine Merkzettel drin in dem Buch.
Ach, witzig. Das habe ich, glaube ich, so in einem Roman auch noch nie gesehen.
Ja, es ist halt auch wirklich ein Buch, wie ich das generell noch nie gesehen habe. Und was wahrscheinlich auch so nicht noch mal geben wird. Mhm. Also um das vielleicht zu umreißen. Es geht in Unendlicher Spaß erstmal um eine Profi-Tennis-Akademie für junge Leute, die halt Profi-TennisspielerInnen werden. Und was die so machen, also wie die Tennis spielen. Dann geht es aber quasi auch um den Vater von den einen, der tot ist. Ich weiß nicht genau, ob er den gemacht hat, aber es geht halt um einen Film, der, wenn man den anschaut, dafür sorgt, dass man nichts anderes mehr möchte, als diesen Film anzuschauen, bis man stirbt.
Ja.
Das ist quasi der unendliche Spaß, dieser Film.
Dann, wow, klingt unglaublich spaßig.
Dann geht es aber des Weiteren noch um die anonymen Alkoholiker sehr viel und eine Gruppe von Rollstuhlfahrer-Terroristen, die den Film an sich reißen wollen, um damit halt, es ist dystopisch und in der nahen Zukunft verlagert, so ein bisschen am Rande. Es gibt eine Trennung innerhalb der Staaten und dann gibt es halt so die eine Gruppe, die die andere Gruppe platt machen will und diese Rollstuhlfahrer sind von einer Gruppe.
Okay.
Genau, das sind so ein paar Auszüge. Also es geht wirklich sehr, sehr viel um Tennis, das muss man sagen. Manchmal sind da einfach 20 Seiten, wo es darum geht, wie man perfekt den anderen Arm trainiert, mit dem man nicht Tennis spielt, damit der nicht zu klein wird. Dann geht es viel um Drogen und Medikamente, die beschrieben werden. Mhm. Es geht viel ums Filmedrehen. Es geht fast um alles.
Wow.
In diesem Buch.
Aber grundsätzlich, die Handlung ist ja die Suche nach diesem Film, oder?
Nee, kann man so nicht sagen. Also ich glaube, den größten Teil des Buches nimmt wirklich so diese Tennisakademie ein und was die da machen. Also es wird sehr, sehr, sehr viel beschrieben, einfach Räumlichkeiten, aber auch manchmal halt, weiß ich nicht, Filmtechniken, wie man irgendwas filmt. Mhm. Und dann ist es mal 30 Seiten langweilig und dann kommt aber so eine komplett absurde Geschichte wiederum, die dann einfach so zwischengeschoben wird und man fällt irgendwie aus allen Wolken, weil man nicht damit gerechnet hat. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es durchkommt, aber ich habe eine gewisse Faszination für das Buch und eine Begeisterung auch.
Ja, ich finde es immer besonders spannend, wenn Menschen sich für solche Bücher begeistern können, wo sie auch sagen, ja, zwischendurch ist mal langweilig. Weil mir fällt das total schwer. Also ich frage mich dann immer so, boah, habe ich wirklich Bock, 30 Seiten über Tennis zu lesen?
Das ist, mich interessiert Tennis eigentlich auch nicht. Und bevor ich Foster Wallace gelesen habe, hatte ich auch wirklich überhaupt keine Ahnung von Tennis. Aber er schafft das halt einfach, das auf eine Art und Weise zu schreiben, die langweilig und interessant zugleich ist.
Das ist eine Kunst.
Das ist wirklich eine Kunst. Und man muss dieses Buch halt auch als Herausforderung begreifen, sage ich mal.
Also als Leseherausforderung?
Genau, als Leseherausforderung, die David Foster Wallace persönlich an einen stellt, sozusagen. Also man merkt auch, in dem Buch kommt auf jeden Fall durch und er stellt das zur Show, was aber nicht schlimm ist, dass er halt unfassbar schlau war. Also viel schlauer als alle anderen Menschen wahrscheinlich. Also das heißt, es ist mitunter auch krass kompliziert. Aber es geht halt um diesen Film und ich hatte immer so das Gefühl, dass das Buch eigentlich genau dasselbe bezwecken soll wie der Film.
Dass man danach stirbt?
Ja, ja, quasi. Nein, dass du
meinst, dass man sich so reinziehen lässt?
Genau, dass du in der Unterhaltung untergehst.
Ah, okay.
Also das ist auch so, glaube ich, ein Motiv dieses Buchs. Also es geht halt so um mediale Überschüttung.
Ah, krass.
Mit allem, ja. Wenn du von allen Seiten zugeballert wirst.
Das ist mega interessant. Also das in Form eines Buches zu haben. Weil ich finde, in unserer heutigen Zeit oder auch so unsere Generation, die ja dann doch mit Social Media sehr früh in Berührung gekommen ist, ist ja auch dieses Verlorengehen in Medien eigentlich zur Normalität geworden. Mhm. Aber ich habe das immer nicht so richtig, beziehungsweise nicht auf negative Art mit Büchern verbunden.
Mhm. Stimmt. Naja, gut, weil Bücher halt auch eher ein aktiver Prozess sind. Ne?
Ja, stimmt.
Aber also ich glaube, es ist halt einfach der Versuch, das zu übertragen.
Ja. Und zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, gab es ja auch noch kein Social Media.
Nicht in dem Ausmaß.
Nee, aber umso spannender, dass er das vielleicht schon so ein bisschen vorausgesehen hat oder so. Weiß man ja nicht.
Vorstellen könnte ich es mir. Das stimmt. Aber er ist halt auch, leider ist er relativ jung verstorben. Aber ich glaube, was da noch gekommen wäre von ihm, wäre auch noch mehr in Richtung von so konzeptionaler Lyrik gegangen. Denn das Letzte, was er geschrieben hat, oder angefangen hat zu schreiben, das heißt Der bleiche König. Und das ist ein Buch über Langeweile. Und zwar geht es da um eine Steuerbehörde. Und es ist auch, also das, was er geschrieben hat, ist auch schon wirklich sehr dick. Ich weiß gerade nicht genau, ich glaube um die 800 Seiten.
Und es war auch nicht fertig.
Nee, es ist nie fertig geworden, leider. Und es ist halt komplett langweilig. So krass langweilig.
Hast du es gelesen?
Ja, ich habe das gelesen. Wahnsinn. Ich bin halt Fan.
Ja, okay.
Ja, also auch da ist es wieder so, zwischendurch kommt dann, ein Beispiel, ein Kapitel fängt dann plötzlich, wie aus dem Nichts, vorher 200 Seiten, die nur davon gehandelt haben, dass es irgendwann mal irgendeinen Fehler in irgendeinem, also irgendeinen Zahlendreher in irgendeinem Steuerding gab und deswegen verschiedene Behörden in den USA steuerliche Fehler gemacht haben und das dann auf höherer Ebene kompliziert war. Und dann fängt das nächste Kapitel an und das beginnt damit, ich habe nur eine Geschichte über Scheiße, aber die ist dafür total krass. Und du denkst dir so, wow, okay, was kommt jetzt? Also es ist absurd, es ist fantastisch.
Also ich muss ehrlich zugeben, ich war sehr skeptisch, aber ich habe jetzt irgendwie richtig Bock, das zu lesen. Also irgendwie hast du mich echt gecatcht, ohne Witz.
Ja.
Vielleicht muss man das einfach selber erlebt haben.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, man sollte nicht mit dem Buch einsteigen, weder Unendlicher Spaß noch Der bleiche König. Aber der hat halt auch sehr gute Kurzgeschichten geschrieben.
Ah ja, okay. Ja, das ist ein guter Hinweis.
Das ist, also damit habe ich auch angefangen. Da, mich hat irgendwann ein Kumpel quasi dazu gebracht und gemeint, hey, jo, lies doch mal David Foster Wallace. Aber erst eine Kurzgeschichte.
Wie kurz sind denn die Kurzgeschichten?
Ach, die sind echt so, weiß nicht, 30, 40 Seiten oder so.
Okay, also das sind wirklich Kurzgeschichten. Ja. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein Gag, dass die halt dann 200 Seiten sind.
Das wäre auch geil. Nee. Also so David Foster Wallace ist für mich halt der Meister darin gewesen, wirklich die Welt wieder zu spiegeln in einem Buch. Aber die Welt mit den meisten Facetten, die sie besitzt.
Ja.
Weißt du? Also es gibt viele gute Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die halt Welten kreieren, auf jeden Fall. Fantasy zum Beispiel, Science Fiction. Es gibt viele, die die Welt oder Teile der Welt gut abbilden können. Aber ich habe noch nie jemanden gelesen, wo ich das Gefühl hatte, das ist die ganze Welt.
Mhm. Also als du mir gesagt hast, welche Bücher du aussuchst, hast du ja zu Unendlicher Spaß geschrieben, dass es dir so ein bisschen auch die Hoffnung nimmt, sowas Ähnliches schreiben zu können.
Ja, das stimmt. Also es gab Momente, wo ich mir dachte, boah, ich würde so gern so schreiben können, aber mein Kopf ist halt einfach zu klein. Also ich könnte gar nicht so viel darin speichern, wie er da drin gespeichert hat. Der muss halt einfach alles gewusst haben. Und das ist, also ja, Hoffnung nehmen, das ist natürlich jetzt krass negativ gesagt. Auf der anderen Seite ist es auch eine Erleichterung. Irgendwie, weil so für mich als Selbstanspruch, ich weiß nicht, wie das bei anderen Schreibenden ist, du versuchst halt wirklich so gut zu schreiben, wie du kannst, ne? Man muss halt trotzdem irgendwann dahin kommen, dass man einen realistischen Selbstanspruch entwickelt. Also, ja, dass man erkennt, okay, es gibt Grenzen, da komme ich nicht weiter, da werde ich wahrscheinlich auch nie weiter hinkommen, also zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren oder so. Aber wenn du Grenzen hast, kannst du halt besser den Raum umreißen, in dem du dich bewegen kannst. Und das ermöglicht dann wiederum Freiheit.
Ja, ich finde, die Frage ist ja auch immer so, was heißt es, was Gutes zu schreiben? Weil es gibt ja viele Bestseller, die von LiteraturkritikerInnen zerrissen worden sind, aber halt bei der LeserInnenschaft richtig gut ankamen. Und ich könnte mir zum Beispiel auch da vorstellen, was du von den beiden Büchern erzählt hast, dass da richtig viele Leute auch sagen, Gott, ist das scheiße.
Also, bei Unendlicher Spaß jetzt?
Ja, oder bei diesem Buch der Langeweile.
Mhm. Boah, also ich habe mir da tatsächlich noch nie Rezensionen zu durchgelesen. Also kontemporäre. Mhm. Aber vorstellen könnte ich es mir auch. Nur ist dann natürlich dann auch immer leicht zu fragen, ob die sich das auch komplett durchgelesen haben.
Brichst du nie Bücher ab?
Nein, ich meine jetzt, also wenn man ein Buch kritisieren will, finde ich, sollte man das schon durchgelesen haben. Zumindest, wenn du jetzt in der Position bist, dass das dann irgendwo abgedruckt werden soll oder so.
Ja, das ist klar, aber heutzutage kann ja jeder alles kritisieren.
Ja, gut, das stimmt natürlich.
Ja, du kannst das ja immer wahr. Eine Amazon-Bewertung schreiben oder so.
Ja, stimmt. Aber ich, also, boah, ich könnte, glaube ich, echt an einer Hand die Bücher abzählen, die ich im Laufe der Jahre nicht zu Ende gelesen habe.
Aber bist du dann so jemand, der das auf Zwang fertig liest?
Ja.
Krass.
Tatsächlich. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Für mich ist das immer so eine kleine Herausforderung. Ah, beziehungsweise, wenn ich ein Buch richtig, richtig gut finde, dann ist es immer super traurig, wenn das schnell zu Ende ist. Mhm. Aber wenn ich das Buch echt nicht so gut finde, dann nehme ich mir vor, also ich versuche sowieso jeden Tag mindestens 100 Seiten zu lesen, dann schaue ich, komm, jetzt liest du davon 50 Seiten, dann 50 Seiten noch was du gut findest.
Ich muss sagen, ich habe das abgelegt.
Ja?
Ja, weil ich habe das früher mal versucht. Ich habe dann gemerkt, dass ich dann gar nicht mehr lese. Ich hatte dann immer diesen Anspruch so, nee, ich lese erst das fertig, aber eigentlich finde ich es ja blöd und dann hatte ich gar keinen Bock mehr. Ja, und irgendwie denke ich mir jetzt, ich möchte meine Zeit nicht verschwenden mit etwas, das mir eigentlich nicht gefällt. Aber ich verstehe schon auch den Ansatz der Herausforderung.
Mhm. Ja, aber ich verstehe den Ansatz definitiv auch.
Klar, manchmal kommt man vielleicht dann doch um was. Aber ich muss sagen, ich finde es auch immer komisch, wenn zum Beispiel Leute zu mir sagen, diese Serie ist total geil, die ersten zwei Staffeln sind kacke, aber dann wird es richtig gut.
Aha, das finde ich auch.
Das schreckt mich total ab, weil ich mir denke, boah, ich habe doch keine Lust, jetzt zwei Staffeln zu gucken, was mich vielleicht, weiß ich nicht, 20 Stunden Lebenszeit kostet, um dann vielleicht was zu sehen, was doch gut ist.
Ja, und dann gefällt es dir doch nicht, ne?
Ja, eben. Und so ein bisschen sehe ich es halt bei Büchern auch.
Ja, die Leute sagen das immer über Game of Thrones.
Ah ja,
da habe ich das nie gesehen. Ich habe halt die erste Folge habe ich mir zweimal angeschaut und fand die beide Male doof. Und dann hatte ich da auch nicht so Bock drauf. Also ich muss auch sagen, das hängt auch noch so ein bisschen mit einem recht ambivalenten Verhältnis gegenüber meinem Bücherschrank zusammen.
Also, was meinst du da?
ich bin halt so einer, ich versuche eigentlich schon echt jedes Buch, das ich habe, auch, also das ich im Bücherschrank habe, gelesen zu haben.
Ja.
Und wenn ich zum Beispiel ein super schönes Buch habe, das ich gerne im Bücherschrank stehen haben würde, aber das ist einfach nicht so gut oder gefällt mir nicht so, dann würde ich es halt trotzdem lesen, nur damit es die Berechtigung hat, im Bücherschrank zu stehen.
Ah ja, okay.
Quasi, also es ist ein bisschen loco.
Ja, ich glaube, auch beim Lesen muss ja jeder so ein bisschen seine eigene Art und Weise finden. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der richtig viel parallel liest. Mhm. Das musste ich aber auch lernen, in Anführungszeichen, beziehungsweise, blöd gesagt, mir die Berechtigung dazu geben, weil ich früher mal dachte, nee, parallel lesen, das ist irgendwie blöd oder ich kannte halt niemanden, der das gemacht hat. Und ich merke aber für mich, ich brauche das. Also ich brauche immer mehrere Bücher zur Auswahl. Also okay. Ein bisschen ähnlich, wie du gesagt hast, ne? Also vielleicht ein Buch, das du nicht so gut findest und dann eins, das du gut findest.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich schaue immer, dass es nicht mehr als zwei werden eigentlich, beziehungsweise zwei Romane, ein Fachliteratur oder ein Sachbuch. So versuche ich das immer so.
Genau, so ähnlich mache ich es auch. Und weil da ist halt auch dieses, ne, so, warum soll ich jetzt mich dazu zwingen, diesen Roman weiterzulesen, obwohl ich heute gar nicht in der Stimmung bin.
Ja, genau. Verstehe ich halt auch. Ja, es ist aber auch immer die Frage, warum du liest halt, ne?
Ja, voll. Das ist ja auch tagesabhängig, genau. Finde ich.
Ja, voll. Also so für mich gibt es entspanntes Lesen im Bett abends. Oder lesen, um irgendwas aus irgendwas rauszuziehen. Ja. Also ob es jetzt dann irgendein Sachbuch ist oder Fachliteratur. Oder auch manchmal lese ich mir Romane durch, dahingehend, wie die geschrieben sind. Also wie tatsächlich einzelne Sätze sind oder so.
Ja, cool. Da haben wir jetzt nochmal ein ganz anderes Thema angesprochen.
Jo.
Aber schön. Es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Also es gibt wahrscheinlich noch richtig viel zu sagen, aber...
Wir könnten ewig weiterreden wahrscheinlich.
Ja, gerade bei so einem langen Buch.
Jo.
In dem es um alles geht.
Das ist echt, das ist so abgefahren. Man kann, also es sind ja trotzdem dann immer noch nur 1400 Seiten. Aber ja. Was da alles drinsteckt, das ist so phänomenal viel. Das ist, also man kann sich auch einen Zeitstrahl machen. Das hat auch eine eigene Zeit, das Buch. Und zwar, wenn, ich habe ja gesagt, dass das so ein bisschen dystopisch in der nahen Zukunft angelegt ist. Mhm. Und die Jahreszahlen, die werden immer mit, also irgendwann hat es in dem Buch angefangen, dass die Jahreszahlen quasi mit Produktplatzierung belegt werden. Ich versuche hier gerade ein Kapitel zu finden. Das ist sehr schwierig in diesem Buch, als dieses Kapitel zu finden.
Also ist es dann so, das Jahr der Zitronenpresse oder was?
Ja, genau.
Okay.
Ganz genau so. Also, aber halt lustiger, ne? Es gibt irgendwie das Jahr der Blablabla Damenunterwäsche, das Jahr des Mitchell-Trinkerhelms oder sowas.
Ach krass, okay.
Alles dabei.
Witzig. Also eigentlich eher traurig.
Ja, doch, auf jeden Fall. Aber halt in seiner Traurigkeit schon wieder sehr witzig.
Ja. Aber da wären wir wieder bei der Konsumkritik.
Ja, die ist da auf jeden Fall auch drin. Mhm. Definitiv. Ja, mich würde mal interessieren, wie das als Theaterstück funktionieren würde. Das würde ich sehr gerne mal sehen.
Gibt's das?
Ja,
als Adaption?
Ich glaube, das gibt's tatsächlich. Also wahrscheinlich dann halt krass runtergekürzt, ne? Aber vielleicht ist das dann auch eher so eine Lesung, könnte ich mir vorstellen. Was es aber auch gibt, was ganz cool ist, ist ein kooperatives Hörbuchprojekt dazu. Es gibt eine Website, Ich glaube, die heißt einfach unendlicherspaß.de und da konnte quasi jede Privatperson so eine halbe Seite oder so lesen von diesem Buch.
Ach so, okay. Mhm. Hast du dir das angehört?
Auszugweise. Also es dauert halt sehr, sehr lange auch, ne?
Ja.
Aber wenn man keinen Bock auf Lesen hat, ist es auf jeden Fall eine Alternative.
Ja. Wobei ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann, wie das ist, wenn nach jeder halben Seite die Stimme wechselt.
Das ist abgefahren, muss man sagen.
Also aber passt vielleicht auch einfach zum Buch.
Ja, ja, genau, definitiv. Es passt total.
Ja, mit diesem Tipp würde ich sagen, schließen wir die Folge.
Ja, klingt gut. Ein gutes Abschlusswort, Abschlussempfehlung.
Genau. Flo, ich danke dir vielmals für die Bücher.
Sehr gern.
Mach's gut.
Tschüss.
Das war die 12. Folge des Podcasts Ein Buch für. Hier noch einmal die Bücher, die Florian vorgestellt hat. Das erste Buch, über das wir gesprochen haben, war Unterwegs oder im Original On the Road von Jack Kerouac. Das ist ein Buch für alle mit Fernweh, für alle, die über das Reisen und Trampen und über den Jazz lesen wollen. Das zweite Buch war Erich Fromms Haben oder Sein. Und das ist ein Buch für alle, die sich mit Konsumkritik und Minimalismus auseinandersetzen möchten. Als letztes Buch hat Florian Unendlicher Spaß von David Foster Wallace vorgestellt. Ein Buch für all diejenigen, die sich einer Leseherausforderung stellen wollen und die bereit sind für ein Gefühl der Überwältigung. Wie immer findet ihr alle wichtigen Links und Informationen in den Shownotes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!